SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Also doch.
Мы никогда ни от кого не скрывали, что среди нас есть много россиян.
Der selbsternannte Ministerpräsident der Separatisten in der Ostukraine gibt zu, in den eigenen Reihen kämpfen viele Russen mit. Europa hilft Italien, die Flüchtlingsströme aus Nordafrika zu bewältigen, zumindest ein bisschen. Gute Nachricht für Sepp Blatter. UEFA-Boss Michel Platini will vorerst nicht FIFA-Präsident werden. Um 13 Uhr, Transparenz ist nicht zuletzt wegen der Gary-Müller-Affäre in aller Munde derzeit. Doch Transparenz ist eine Utopie.
Wenn wir sie alle köpfen wollten, die nicht mitspielen, die ihr Inneres dann doch verbergen wollen, dann bleiben vielleicht am Ende nicht sehr viele übrig.
Das sagt der Literatur- und Medienwissenschaftler Manfred Schneider im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Yvonne Lambricke.
Russland habe damit begonnen, in die Ukraine einzumarschieren, sagt der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Die russische Regierung dagegen hat immer wieder betont, sie unterstütze die Aufständischen in der Ostukraine nicht militärisch. Der Chef der prorussischen Rebellen in Donetsk, Alexander Sacharchenko, sagte am Morgen, die Aufständischen in der Ostukraine würden von Russen unterstützt. Allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um Freiwillige, so Sacharchenko gegenüber einem russischen Fernsehsender. Die Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind inzwischen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengetreten. Dabei soll es um die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine gehen. Nach unbestätigten Berichten aus ukrainischen Sicherheitskreisen haben prorussische Rebellen die Stadt Nowoasowsk am Asowschen Meer eingenommen. Und nun würden sie Richtung Mariupol vorrücken, wo sich ein wichtiger Hafen befindet. Die US-Bundespolizei FBI untersucht einen Hackerangriff auf die Grossbank JP Morgan und 4 weitere Kreditinstitute. Laut einem Bericht der New York Times erfolgte der Angriff Mitte August, unter anderem seien Kontoinformationen gestohlen worden. Aus welcher Region und mit welchen Motiven die Banken angegriffen wurden, wüssten die Ermittler noch nicht. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hingegen schreibt, es gebe Hinweise auf eine Attacke aus Russland. Nun werde geprüft, ob der Angriff einen politischen Hintergrund haben könnte. Seit dem Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika sind mehr als 1550 Menschen an Ebola gestorben. Das zeigen die neuesten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Weiter gäbe es 3069 bestätigte Fälle von Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hätten. Die WHO geht davon aus, dass die Zahl der Toten und Infizierten in den 4 betroffenen Ländern Guinea, Sierra Leone, Liberia und Nigeria weiter steigen wird. Die Glückskette ruft zu Spenden für die Krisengebiete im Nahen Osten auf. Besonders im Gazastreifen, im Norden Iraks und in Syrien bleibe die humanitäre Lage dramatisch, so die Stiftung. Zehntausende Menschen seien kriegerischen Auseinandersetzungen ausgesetzt. Mehrere Schweizer Partnerhilfswerke der Glückskette leisten Nothilfe für die betroffenen Menschen. Spenden können auf das Postkonto 10-15.000-6 einbezahlt werden oder auch auf glückskette.ch mit dem Vermerk «Naher Osten» und dann entweder Gaza, Irak oder Syrien. Michel Platini, der Präsident der UEFA, wird im kommenden Jahr nicht für den Posten als Präsident des Weltfußballverbands FIFA kandidieren. Dies erklärte er vor den Medien in Monaco. Damit wird Platini nicht gegen den aktuellen Amtsinhaber Josef Blatter antreten, der schon vor der WM in Brasilien angekündigt hatte, eine 5. Amtszeit anzustreben. Bislang hat lediglich der frühere FIFA-Funktionär Jérôme Champagne eine Gegenkandidatur angekündigt. Ihm werden jedoch kaum Chancen eingeräumt. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hatten im 2. Quartal mehr Menschen eine Stelle als noch vor einem Jahr. Der Zuwachs betrug 0,7%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Damit sind in der Schweiz knapp 4,2 Millionen Menschen beschäftigt. Die Zahl der offenen Stellen hat gegenüber dem Vorjahr ebenfalls zugenommen, um 3,3%. Der Mobilfunkanbieter Orange hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz erzielt als im Jahr zuvor. Der Umsatz sank um 2,7% auf 609 Millionen Franken. Der Gewinn blieb stabil bei 185,3 Millionen Franken, wie Orange mitteilt. Orange habe in der Schweiz erneut Kunden gewonnen. Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr um 3,8% gestiegen auf rund 2,2 Millionen. Der deutsche Online-Händler Zalando hat erstmals einen Betriebsgewinn gemeldet. Im ersten Halbjahr 2014 betrage dieser 12 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1 Milliarde Euro. Nicht bekannt ist, ob Zalando auch unter dem Strich profitabel ist und einen Reingewinn erzielte. Bisher schrieb der Online-Händler stets rote Zahlen. Zalando möchte expandieren und lotet derzeit einen Börsengang aus, um zu zusätzlichem Kapital zu kommen. Das Wetter: Am Nachmittag scheint meist die Sonne bei 23 bis 27 Grad. Am Jura und im Flachland ziehen zeitweise Wolken vorüber. Morgen gibt es aus Westen dichtere Wolken und gebietsweise Regen bei rund 23 Grad. Im Süden bleibt es teils sonnig bei 27 Grad.
Russische Soldaten in der Ostukraine, darüber berichten zahlreiche Beobachter schon seit längerem und legten auch Beweise vor. Russlands Präsident Putin widersprach stets und sagte, das stimme nicht. Und offiziell sagt das Russland auch heute noch. Doch jetzt hat es im Fernsehen erstmals einen prominenten prorussischen Separatisten auftreten lassen, der die Präsenz der Russen in der Ostukraine bestätigt. Und heute Morgen hat die ukrainische Regierung offiziell erklärt, russische Truppen hätten die wichtige Grenzstadt Novoasosk im Südosten der Ukraine erobert. Aus Moskau analysiert Peter Giesling die aktuelle Entwicklung.
Es wird immer offensichtlicher, wie sehr der russische Präsident Wladimir Putin die Weltgemeinschaft an der Nase herumführt. Noch am Dienstag hatte er in Minsk erklärt, die Kämpfe in der Ostukraine seien eine rein innerukrainische Angelegenheit. Er sei deshalb gar nicht in der Lage, mildernd auf den Krieg dort einzuwirken. Weil sich nun aber seit ein paar Stunden die Präsenz starker russischer Militärverbände in der Ukraine kaum mehr abstreiten lässt, ist nun der sogenannte Ministerpräsident der Separatisten Alexander Sachartschenko vorgeschickt worden, um die Beteiligung der Russen am Krieg auf seine eigene Weise ins richtige Licht zu rücken. «Wir haben nie bestritten, dass in unseren Reihen viele Russen kämpfen», erklärte heute früh im russischen Staatsfernsehen Sachartschenko.
Мы никогда ни от кого не скрывали, что среди нас есть много россиян.
Nur dank der Hilfe aus Russland, so Sachartschenko, hätten die Separatisten ihre großen militärischen Erfolge erzielen können. Der Separatistenchef versuchte dabei allerdings eine formelle Beteiligung der russischen Armee am Krieg in Abrede zu stellen. Zwar seien hier viele russische Kämpfer zugegen, russische Panzer mit Munition, aber diese Truppen seien völlig freiwillig hier. In unseren Reihen kämpfen viele russische Soldaten, die auf ihren Urlaub am Strand verzichten, um uns hier in unserem Freiheitskampf zu unterstützen. Russische Volontäre also, die sich ganzer Panzerkolonnen bemächtigen und angeblich völlig unbehelligt von ihrem Militärstützpunkt aus über die Grenze in die Ukraine rollen können. Wer das noch glaubt. Der russische Präsident Putin, der vor allem von westlichen Politikern immer und immer wieder gebeten worden ist, die Grenze zur Ukraine zu kontrollieren und insbesondere keine Waffen und Kämpfer in die Ukraine einsickern zu lassen, Putin wird wohl auch jetzt wieder eine plausible Erklärung finden und der Weltgemeinschaft erklären, weshalb eben doch und entgegen früheren Beteuerungen russische Militärverbände in der Ostukraine kämpfen. In den letzten Tagen ist der russische Präsident allerdings auch innenpolitisch in einen Erklärungsnotstand gekommen. Auf mehreren Friedhöfen Russlands werden nämlich in jüngster Zeit immer mehr tote russische Soldaten beigesetzt, ohne dass gegenüber deren Verbliebenen erklärt wird, weshalb und vor allem auch wo diese Soldaten gestorben sind. Zudem, gemäß Informationen des Verbands russischer Soldatenmütter, werden in russischen Krankenhäusern derzeit über 400 verletzte Soldaten gepflegt, ohne dass auch hier erklärt wird, wo diese Soldaten verletzt worden sind. Putin hält offenbar unbeirrt an seinem Kurs fest. Gut denkbar, dass er nicht nur die ukrainische Armee zurückschlagen, sondern dass er insbesondere eine verstärkte Kontrolle im Süden der Ukraine und damit einen direkten Landzugang von Russland aus über ukrainisches Festland auf die von ihm annektierte Krim erhalten will. Derzeit kämpfen die Separatisten und die Russen vor allem im ukrainischen Gebiet rund um Novoasowsk und um die ukrainische Hafenstadt Mariupol.
Und diese Stadt Novoasowsk sei inzwischen von russischen Truppen eingenommen worden, hat der ukrainische Präsident Poroschenko erklärt. Er habe zudem den ukrainischen Sicherheitsrat einberufen. Und so geht's weiter im Rendezvous. Wenn das große Wasser kommt und sich automatisch Fenster und Türen schließen, Hochwassersimulation auf dem Waffenplatz Wangen an der Aare und Hochwasserschutz am Linzkanal. Die neuen Abflussflächen sind vielen Bauern ein Dorn im Auge.
Mich würde es einfach wundern, wenn da mal geöffnet wird, wie das Wasser raus und der Seitenkanal voll ist. Und also ich mag es keinem gehen, aber dann habe ich also schon noch Befürchtungen.
Und jungen Dschihadisten auf der Spur.
Warum hält diese Menschen so wenig, diese Jugendlichen hier so wenig, dass sie da hingehen?
Die neueste Produktion des Theatermachers Milo Rau noch vor eins. Doch zuerst Italien und die Flüchtlinge. Die europäische Grenzschutztruppe Frontex soll also langfristig Italien helfen, wenn es darum geht, die Flüchtlingsströme aus Nordafrika zu bewältigen. Das wirft ein paar Fragen auf, die klären wir jetzt, Oliver Washington in Brüssel. Wie genau will die EU denn Italien helfen?
Die EU will Italien unterstützen, assistieren gleichsam. Italien hat ja nach der Schiffskatastrophe vor Lampedusa vor einem Jahr mit mehr als 300 ertrunkenen Bootsflüchtlingen das Projekt Mare Nostrum gestartet. Seither sind italienische Schiffe und Hubschrauber vor der Küste Nordafrikas im Einsatz. Sie suchen Flüchtlingsboote, retten die Insassen und bringen sie nach Italien. 100.000 Flüchtlinge dürften so in diesem Jahr gerettet werden. Italien hat allerdings schon lange gesagt, das sei eigentlich eine europäische Aufgabe und auch mit Nachdruck europäische Hilfe gefordert. Jetzt sagt die EU, wir unterstützen euch. Wie genau diese Hilfe aussehen wird, wie viele EU-Leute im Einsatz sein werden zum Beispiel, muss nun allerdings noch ausgearbeitet werden.
Kann man denn schon sagen, ab wann diese Unterstützung seitens der EU erfolgen wird?
Die zuständige EU-Kommissarin Malmström hofft, dass die EU bereits im November soweit sein wird. Das ist ehrgeizig, weil die konkreten Details eben noch offen sind, weil es zusätzliches Geld braucht, das Malmström auftreiben muss und weil die EU-Zentrale auch auf die Unterstützung der EU-Mitgliedsländer angewiesen ist. Denn die Mitgliedsländer müssten für jeden Frontex-Einsatz Leute und auch die Infrastruktur zur Verfügung stellen, Schiffe zum Beispiel. Und diese Unterstützung ist eben noch keineswegs sicher. Das weiß man auch in Brüssel, das weiß auch Malmström. Sie hat vor den Medien der Mitgliedsländer dann auch ins Gewissen geredet. Betroffenheit über die tägliche Tragödie auf dem Mittelmeer sei zwar wichtig, nun müssten aber endlich auch konkrete Taten folgen, hat sie gesagt.
Oliver Washington, warum übernimmt die EU die Flüchtlingsrettung eigentlich nicht ganz?
Das hat Italien ja eigentlich gefordert. Es würde Frontex allerdings überfordern. Frontex unterstützt die EU-Länder bei der Grenzsicherung, aber das Ganze übernehmen, das wäre eben eine zu große Kiste, eine zu große Aktion für Frontex. Und es stellt sich auch die Frage, ob das aus einem humanitären Aspekt überhaupt wünschenswert wäre, denn Frontex hilft den EU-Ländern vor allem, die Grenzen dicht zu machen, illegale Migration, wenn immer möglich, zu verhindern. Die italienische Aktion Mare Nostrum aber ist eine humanitäre Aktion. Da geht es primär darum, Menschenleben zu retten. Und es geht also um die Grundsatzfrage, ob humanitäre Aktion oder Grenzsicherung. Und wenn Frontex eben das Ganze übernehmen würde, gut möglich, dass dann der Fokus stärker auf Grenzsicherung gerichtet wäre.
Auch wenn man die Flüchtlingsrettung nun neu organisieren will, bleiben ja diese Flüchtlingsströme bestehen. Die Probleme in Nordafrika sind ja nicht plötzlich weg. Müsste die EU dieses Problem nicht viel grundsätzlicher diskutieren, beziehungsweise auch wenn es um die Verteilung der Flüchtlinge auf die europäischen Länder geht?
Das stimmt, nur ist die Bereitschaft insbesondere in den nordeuropäischen Ländern für eine solche Diskussion bis jetzt nicht sehr groß, denn heute ist ja das Land für ein Asylverfahren zuständig, in welchem die Flüchtlinge zuerst europäischen Boden betreten. Und weil die Flüchtlinge oftmals vom Süden herkommen, haben insbesondere die Nordländer damit ein Instrument in der Hand, Asylsuchende auch wieder auszuschaffen. Auf dieses Instrument wollen die Nordländer nicht verzichten und deshalb findet eben auch keine wirkliche Diskussion statt über eine Verteilung der Flüchtlinge auf die verschiedenen EU-Länder gleich zu Beginn des ganzen Prozesses.
Live aus Brüssel, Oliver Washington im Rendezvous. Überflutete Häuser, Unterführungen, Garagen oder ganze Felder. Dieser Sommer hat einmal mehr gezeigt, Hochwasser wird auch in der Schweiz immer mehr zur Bedrohung und das kann teuer werden. Gebäudeversicherungen, Feuerwehren, Bauingenieure und Behörden haben deshalb alles Interesse daran, die modernsten Technologien zum Hochwasserschutz zu kennen. Heute treffen sich 250 Experten aus der ganzen Schweiz auf dem Waffenplatz bei Wangen an der Aare. Dort kann man Überschwemmungen simulieren. Christian Ströbin.
Seit kurzem steht im Übungsdorf für Rettungstruppen in Wangen an der Aare ein Haus, das innerhalb Minuten massiv überflutet werden kann. Ideal für uns, sagt der Gastgeber der Hochwasserschutztagung, weil man so demonstrieren könne, was die Schutzsysteme taugen. Wer schützen will, muss die Schutzprodukte kennen, sagt Martin Jordi von der Vereinigung der kantonalen Feuerversicherungen.
Eine der Aufgaben der kantonalen Gebäudeversicherungen ist Prävention und da gehört Hochwasserschutz auch dazu. Und hier auf der Anlage in Wangen haben wir sehr gute Möglichkeiten, also eigentlich diese Produkte zu testen, aber auch zu zeigen.
Steckbare Elemente und Tore aus Leichtmetall, um Tiefgaragen und Keller trocken zu halten. Selbstschließende Fenster. Der Objektschutz am einzelnen Haus ist genauso wichtig wie die kilometerlangen Hochwasserschläuche, mit denen die Feuerwehren ganze Quartiere gegen die Fluten abriegeln. Viel Wirkung mit vertretbarem Aufwand für die Hauseigentümer, sagt Martin Jordi.
Die meisten Gebäude sind in relativ schwach gefährdeten Gebieten, wo zum Beispiel das Wasser 5 cm hoch steht. Wenn jetzt aber der Lichtschacht eben mit der Erde ist, läuft das Wasser rein und die Heizung oder Wärmepumpe ist kaputt. Wenn man das mit Stellriemen 5 cm oder 10 cm höchst, ist das Problem eigentlich gelöst.
Viele Systeme sind in unserem Land entwickelt und verbessert worden und das Bedürfnis nach zuverlässigem Hochwasserschutz nimmt stetig zu, sagt Heinz Eschlimann aus Rockiswil. Er hat eigene Absperrelemente entwickelt und betreibt Hochwasserengineering.
Die Entwicklung im Hochwasserschutz in den letzten 15 Jahren ist enorm. Es sind sehr viele Produkte auf den Markt gekommen, einerseits für den Linienschutz, andererseits auch für den Objektschutz. Und im Bereich vom Engineering versucht man, Maßnahmen zu treffen, um die Nachhaltigkeit zu erreichen, Kosten einzusparen. Raum für die Versicherungen.
Weil eine Investition von 100'000 Franken in den Hochwasserschutz einen Schaden von 1 Million Franken verhindern könne. Und da schaut man auch hin, wie es die Norddeutschen machen. Zum Beispiel Bauingenieur Walter Wagenhuber aus Hamburg.
2002, nach der Elbeflut, habe ich mir halt im Fernsehen angeguckt, wie viele Menschen im Einsatz waren mit Sandsäcken und am Ende zu langsam waren und habe mir überlegt, das muss was Besseres geben.
Das Ergebnis war der Mobildeich, ein oranger Riesenschlauch, schnell und flexibel. Die Lehre aus einer Jahrhundertflut. Diese Tagung in Wangen ist sehr wohl eine hilfreiche Auslegeordnung, bilanziert Martin Waser von der Nidwaldner Sachversicherung.
Also von dieser Demonstration verspreche ich mich sehr viel, damit wir effektiv die verschiedenen Systeme kennenlernen, den Umgang besser beraten können und vielleicht auch die gewissen Kontakte zu knüpfen.
Denn die Nidwaldner haben auch das sogenannte Nidwaldner Tor erfunden. Das ist eine Sperre, die jeder Dorfschlosser aus handelsüblichen Metallprofilen zusammenschweißen kann.
Das Nidwaldner Tor ist entstanden durch Praxiserfahrungen, die wir sammeln durften. Und wichtig ist dabei, dass es ohne Kenntnis, ohne fremde Werkzeuge vor Ort einsetzbar ist, von jedermann geschlossen werden kann.
Genauso muss Hochwasserschutz letztlich funktionieren, sagt Martin Waser und versucht heute an der Tagung, seine 250 Expertenkollegen zu überzeugen.
Die Fachleute suchen also nach immer neuen Lösungen gegen Hochwasser, im Kleinen wie im Großen. Vieles hat sich bereits getan, doch Hochwasserschutz ist komplex. Er kostet viel und muss vermehrt auch ökologischen Ansprüchen genügen. Widerstand von allen möglichen Seiten ist programmiert. Das zeigt das Beispiel des Lindkanals. Vor 200 Jahren befreite er die Gegend zwischen Walen und Zürichsee von Sumpf und Seuchen. Unterdessen aber mussten die Dämme saniert werden. Die Lind folgt zum Teil wieder ihrem natürlichen Lauf. Doch bis es soweit war, war es ein langer Kampf. Roland Wermelinger.
Wenn einer den Lindkanal kennt, dann Robert Bourlet. Der kleine Mann mit den wachen Augen kontrolliert seit über 30 Jahren den Flusslauf zwischen Walensee und Zürichsee. Ihm entgeht kaum etwas. Auch nicht diese Dachsbauten, nach denen sich Lind-Ingenieur Markus Jud gerade erkundigt.
Jetzt da wegen diesen Dachsbauten, wann wollt ihr jetzt das machen?
Am besten wäre es erst im Herbst, oder? Oktober, November, oder?
Auf Kontrollfahrt mit Lindaufseher Bourlette. In einem Pickup fahren wir der Lind entlang. Die Dachsbauten sind eine Gefahr. Sie könnten den Damm instabil machen. Langsam fährt Bourlette den Damm ab. Plötzlich hält er an und klettert den Hang hinunter.
Da ist eine Höhle, dort hinten ist eine Höhle. Und das ist etwa auf einer Länge von etwa 50 Metern.
Etwas weiter unten hat das Wasser einen Teil der Dammmauer aus groben Steinblöcken unterspült. Sie bröckelt. Auch das wird Robert Bourlette weitermelden. Der Mann ist ständig unterwegs, damit man im Lindgebiet verschont bleibt vor einer Überschwemmung. Nur zu gut kennen alle die bangen Momente. 2005 letztmals und zuvor 1999. Katastrophenalarm am Auffahrtsdonnerstag, akute Dammbruchgefahr. Bauern mussten sich und ihr Vieh in Sicherheit bringen. Eine Bäuerin erzählte damals im Radio.
Wir haben am Mittag den Befehl bekommen, wir müssen alles Vieh auslassen. Und wir sollen etwas einpacken. Wir müssen, wenn der Wasseralarm kommt, innerhalb 6 Minuten auf dem Schulhausplatz oben sein.
Die Dämme haben gehalten. Knapp. Hochwasser wie dieses führten zum Meinungsumschwung. Der Widerstand vieler Bewohner gegen das heiß diskutierte Sanierungsprojekt des 200-jährigen Kanals schwand. Doch vor allem den Bauern wollte nicht in den Kopf, dass sie ihr wertvolles Wiesland für die Verbreiterung der Lind opfern sollten. Und die Kulturschützer sahen das Erbe des Dammbauers Hans-Konrad Escher in Gefahr. Ein Hochwasser rüttle die Menschen zwar auf, aber nur kurz, bedauert Lind-Ingenieur Markus Jud, auf dessen Schultern sich der Zorn der Gegner immer wieder ablädt.
Man muss einfach bedenken, dass es auch schnell wieder vergessen geht. Also der Mensch vergisst relativ schnell. Und Projekte gehen ja Jahre. Also wir hatten ja 10 Jahre Planung und Verfahren und dann 2 Hochwasser in dieser Zeit. Dann relativiert sich das alles wieder.
Tatsächlich. Ein Jahr nach der feierlichen Eröffnung vermag Marianne Steiner in ihrem Treuhandbüro in Kaltbrunn, dem sanierten Lindkanal, noch immer nichts Gutes abzugewinnen. Die streitbare SVP-Kantonsrätin engagierte sich vehement und bis vor das Bundesgericht, aber erfolglos gegen das Projekt.
Man hätte das belassen sollen, weil es war ein hervorragendes Werk, was Konrad Escher von der Lind geleistet hat. Wir hatten in der Kürze das Wasser vom Walensee im Zürichsee und es hat hervorragend 200 Jahre funktioniert.
Bauer Ruedi Seliner steht am Rand des Henkelgießens, dem prachtvollen Herzstück der renaturierten Lind. Hier sind ihr Seitenarme gewachsen, Inselchen wurden angelegt. Seliner vermag der Schönheit des neuen Naturschutzgebietes wenig Gutes abzugewinnen.
Also für unser Interesse der Landwirtschaft ist das sicher natürlich ein Blödsinn, oder? Meine Sättigs Wiesland einfach hergeben, aber da sind eben viele andere Interessen rum.
Dann zeigt der Landwirt zu dem mächtigen Eisenschieber, mit dem die Ebene im Notfall künstlich geflutet würde. Er traut der Sache nicht so recht.
Mich würde es einfach wundern, wenn da mal geöffnet wird, wie das Wasser raus und der Seitenkanal voll ist. Und also ich mag es keinem gehen, aber dann habe ich also schon noch Befürchtungen. Die täuschen sich da täuschen.
Das schätzen die Hydrologen und Geologen des Lindwerks ganz anders ein. Die Bewährungsprobe aber steht noch aus. Noch hat kein Hochwasser das neue Lindwerk geprüft.
Rendezvous 6:01. Bei dieser Nachricht dürfte sich Viva-Präsident Sepp Blatter die Hände gerieben haben. Sein ärgster Konkurrent im Kampf um die Wiederwahl gibt Forfait. Der Franzose Michel Platini wird nächstes Jahr nicht antreten, das gab er heute in Monaco bekannt. Platini macht damit den Weg frei zur 5. Amtsperiode von Sepp Blatter. Sportredaktor Reto Held.
Wenn es noch einen Beweis für die große Macht von Sepp Blatter beim Fußball-Weltverband FIFA gebraucht hätte, dann ist es dieser. Michel Platini kandidiert nicht gegen Sepp Blatter, obwohl er ein nahezu perfekter Herausforderer gewesen wäre. Platini war selber Spitzenspieler, einer, der bewundert wurde und wird und der alleine dadurch eine hohe Glaubwürdigkeit mitbringt. Platini ist aber auch schon Fußballfunktionär. Seit 7 Jahren ist er Präsident des mächtigen Europäischen Fußballverbandes UEFA, kennt also sowohl Wahlkampf als auch Tagesgeschäft eines großen Fußballverbandes. Und trotz dieser Vorzüge wagt auch er es nicht, gegen Sepp Blatter anzutreten. Offiziell, weil er bei der UEFA bleiben wolle und jetzt nicht die Zeit dafür sei, etwas anderes zu tun. Noch nicht. Es ist wahrscheinlich vor allem dieser zweite Punkt, der den Ausschlag für seine Nichtkandidatur gegeben hat. Warum sich einer Wahl stellen, die er fast sicher verliert? Weil niemand auch nur ansatzmäßig so viele gute Kontakte in die gesamte Fußballwelt hat wie Sepp Blatter. Denn wenn sich Blatter 2019 nach seiner 5. Amtszeit und als 83-Jähriger zurückziehen wird, ist Platini in Anführungs- und Schlusszeichen erst 64-jährig und dann wohl der Kronfavorit auf den Posten des FIFA-Präsidenten. Dass Platini im Moment keine Chance hat, hat aber auch mit ihm selber zu tun. Der Franzose sagte zwar auch heute wieder, die FIFA brauche frischen Wind, ob er den aber bringen kann, ist allerdings fraglich. In Reformfragen ist Platini eher ein Bewahrer, lehnt beispielsweise die Torlinientechnologie weiter ab, obwohl sie bei der WM in Brasilien erfolgreich angewendet wurde, und bevorzugt die Torrichter, die höchst umstritten sind. Die Kapitulation von Platini zeigt, wie unumstritten Sepp Blatter innerhalb der FIFA im Moment ist. Dies kann wohl bis zur Wahl im Mai 2015 nur noch der Bericht zu den Korruptionsvorwürfen bei der Vergabe der Weltmeisterschaften in Russland und Katar ändern. Falls dieser beweist, dass unter der Führung Blatters Korruption im großen Stil betrieben wurde, um die Vergabe der nächsten beiden Weltmeisterschaften zu beeinflussen, würde wohl sogar die Macht von Sepp Blatter erschüttert. Wie nachhaltig, ist allerdings fraglich.
Und vor eins noch das da. Sei es der Völkermord in Ruanda, das Gerichtsverfahren gegen die Punkband Pussy Riot oder der Sturz der rumänischen Ceausescu-Diktatur. Konflikte prägen das Schaffen des Berner Theaterregisseurs Milo Rau. Sie treiben ihn an. Er bringt diese Konflikte auf die Bühne und sorgt damit weit über die Landesgrenze hinaus für Aufsehen. Nun zeigt Milo Rau am Zürcher Theaterspektakel seine neueste Arbeit, Civil Wars, Bürgerkriege. Karl Linder.
In Lederjacke und Boots betritt Milo Rau die Aktionshalle, wo die Bühne seines neuen Stücks aufgebaut wird. Es ist hektisch, sein Handy klingelt pausenlos. Doch kaum setzt sich der 37-Jährige hin, um über Civil Wars zu sprechen, wird sein Blick ruhig. Konflikte sind Milo Raus Fach, sein Antrieb, seine Obsession. Der Berner denkt und redet schnell. Anders geht er vor, wenn er ein neues Stück erarbeitet. Hat er ein Thema gefunden, das ihn umtreibt, lässt sich der Regisseur alle Zeit der Welt.
Also ich recherchiere für mein Leben gern, ich recherchiere oft jahrelang. Ich würde auch sagen, dass meine Stücke alle auf Recherchen beruhen, ob sie nun in der eigenen Seele stattfinden oder, ich sag mal, in einem rechtsradikalen Treff.
Milo Rau ist seit 15 Jahren im Theatergeschäft. Als Publizist und als Regisseur, der die Wirklichkeit befragt und politische Konflikte zu seinem Fokus macht. Sei es der Völkermord wie in Hate Radio oder der Sturz der rumänischen Diktatur in die letzten Tage der Ceausescus. Wenn Milo Rau für ein Stück recherchiert, betreibt er enormen Aufwand und reist mit seinem gesamten Team an die Schauplätze.
An den Ort zu gehen, mich dem auszusetzen, mit Leuten zu arbeiten, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie zu diesen Konflikten gehören, Schauspielern, die nicht einfach eben einen Tschechow lesen, weil sie nun mal Schauspieler sind und dafür einen Monatslohn kriegen, sondern die das tun wollen und die wissen, wovon sie sprechen. Das ist für mich wahnsinnig zentral.
Das gilt auch für sein neues Stück. Civil Wars ist der Auftakt einer Europa-Trilogie, die nächstes Jahr fortgesetzt wird. Ein Stück über Dschihadisten habe er machen wollen, sagt Milo Rau, über junge Europäer, die in den Krieg ziehen.
Warum hält diese Menschen so wenig, diese Jugendlichen hier so wenig, dass sie da hingehen? Ihre Eltern, die Eltern dieser Jugendlichen sind oft Leute, die den Islam angenommen haben, die quasi gebrainwashed wurden. Also die haben keine Eltern, die quasi auch schon darin gesteckt haben. Also es war eine Entscheidung.
Doch Civil Wars ist kein Kriegsstück mit Leichen und Blut geworden und schon gar kein Stück über Dschihadisten, sondern eine Art Debatte über Revolte und politisches Engagement. Die Bühne zeigt ein schlichtes Wohnzimmer, behagliche Barockmusik erklingt. Drei Schauspieler und eine Schauspielerin erzählen. Ihre Gesichter sind groß auf eine Leinwand projiziert. Da ist etwa ein französischer Schauspieler mit marokkanischen Wurzeln, der zurückblickt in die Vergangenheit. Er habe sich nie vorstellen können, in einem Land zu leben, das ihm keine Zukunft zu bieten habe.
Ich würde sagen, für rien au monde, je n'aurais voulu vivre dans ce Maroc-là.
un Maroc, le maximum que tu puisses espérer, c'est d'avoir un petit commerce qui te permette à peine de nourrir ta famille.
So durchwandert Civil Wars das moderne Europa und erzählt anhand von 4 fiktiven Biografien, wie sich der Kontinent verändert hat. Und, so Milo Rau, wie sich das in der Seele der europäischen Bürger widerspiegelt.
Wir suchen alle Aspekte dieses großen Umbaus, das das moderne Europa, das jetzt entsteht, hervorbringt, das die EU nachzuzeichnen, diesen Geschichten. Und da findet man sehr viele kleine und ich finde aber auch sehr, sehr grausame und sehr brutale Bürgerkriege wieder. Deshalb der Titel des Civil Wars.
Dass sich seine ursprüngliche Fragestellung verändert, das zeichnet Milo Raus Regiehandschrift aus.
Und so entwickeln sich meine Stücke eigentlich immer komplett offen. Aber es kommt immer der Moment, wo dann die Engführung stattfindet und dann wird es einfach extrem formalisiert.
Ein extremer Formalist ist Milo Rau, ein obsessiver Konfliktforscher und ein Theaterregisseur, der überzeugt ist, dass die Kunst an politischen Diskussionen und am Entwurf des Lebens teilnehmen kann.
Und Civil Wars ist bis Sonntag am Zürcher Theaterspektakel zu sehen und geht danach auf Tournee. 13 Uhr. Medien wollen sie, Politiker wollen sie, Edward Snowden will sie und wir wollen sie sowieso, die Transparenz. Aber was ist Transparenz? Antworten gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Der ukrainische Präsident Poroschenko spricht von einem Einmarsch Russlands in die Ostukraine. Zuvor hatte der Chef der prorussischen Rebellen in Donetsk gesagt, Russen würden die Rebellen unterstützen, allerdings auf freiwilliger Basis. Derweil treffen sich die Mitglieder der OSZE zu einer Krisensitzung. In Westafrika sind seit dem Ausbruch der Ebola-Epidemie mehr als 1550 Menschen gestorben. Das meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Zudem gäbe es 3069 bestätigte Fälle von Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hätten. UEFA-Präsident Michel Platini wird nicht für den Posten als Präsident des Weltfußballverbands FIFA kandidieren. Damit wird Platini nächstes Jahr nicht gegen den aktuellen Amtsinhaber Josef Blatter antreten. Dieser hatte schon vor der WM in Brasilien angekündigt, er strebe eine 5. Amtszeit an.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.